So, servus Leute, da sind wir wieder zum Rating.de Podcast, Folge 105. Mit dabei ist heute einmal der Tim.
Guten Tag.
Und eventuell später noch der Muffelimuff. Schauen wir da mal. Er hat geschrieben, dass er es eventuell schafft.
Bin gespannt.
Ja. Ansonsten, was macht der Rest? Ja, der Görg muss irgendwas tun. Ja, nennen wir es mal so, keine. Ne? Ist irgendwie mit einem höheren Auftrag unterwegs. Und.
Ist mit dem Auftrag des Herrn unterwegs.
Ja, so. Und der Bob, keine Ahnung, schon lange nichts mehr gehört von ihm. Genau.
Ja.
Von daher, schauen wir mal.
So ist das.
Ja. Ihr hört es noch, ich bin immer noch ziemlich, also ziemlich beieinander eigentlich nicht. Zumindest war es die letzten zwar doch eigentlich nicht mehr so, aber jetzt merke ich schon wieder, wie man das Gestell langsam, wie sie es zusammenschiebt.
Dein Gestell?
Ja. Also, der Körper, wie er langsam wieder. Ne? Ja, schau mal wohl. Die Nasen ist komischerweise jetzt auch wieder zu, die war jetzt die ganze Zeit nicht so. Also. Naja. Der Chat schreibt gerade, beziehungsweise der Nachtzug. Erst einmal Hallo an den Chat, mal ganz vergessen, siehst du es. Der Görg bringt die Band wieder zusammen.
Aha.
Ja, wir sind wieder eins. Klasse. Gut. Genau. Dann hätte ich gesagt, gucken wir doch einmal zu meiner Woche. Weil da war es, wenn ich später vom Stuhl fall, dass dann der Tim gemütlich weitermachen kann.
Genau.
Und zwar, das habe ich mir übrigens aufgeschrieben. Genau, letzte Woche noch zu dem Thema letzte Woche sind ja Tweets losgegangen, wann denn die neue Folge online kommt. Ja, ist ein wenig unschön gelaufen, weil.
Ja, ich war schuld, ich weiß.
Der Tim hat ja jetzt ein Windows-Rechner. Nein.
Ja.
Im Endeffekt ist mal doch in der letzten Folge, bin ich ja mal kurz, wir waren das rausgeflogen oder so, ne? Da war irgendwas mit der Verbindung. Und auf aller Fälle konnte dann die Wave-Datei sich nicht abschließen und war somit unbrauchbar. Die wurde mir zwar noch angezeigt, dass die halt da ist und so und hat auch optisch gut ausgeschaut. Und wie ich sie dann ins Bearbeitungsprogramm vom Audio und eingeschoben habe, habe ich dann leider feststellen müssen, dass die doch ihren Treffer weggekriegt hat. Und ja, hat mir halt der Tim Gott sei Dank die Backup-Aufnahme zukommen lassen.
Mehr oder weniger.
Sie war halt dann irgendwann mal da.
Ja, ich klemme halt hier alles streamingmäßig ab, wenn ich den Podcast mache und. Ja, wenn ich dann aber in die Dropbox reinschiebe, dann sollte ich die Synchronisation nach Möglichkeit mit dem Desktop auch online haben, sonst funktioniert das nicht.
Und Max, ja,
das habe ich erst später gemerkt.
Dieses Abklemmen der Synchronisation, magst du das alles händisch oder hast du da ein Skript für?
Nee, mache ich händisch.
Okay. Wäre natürlich cool, wenn man da ein Skript hätte, ne? Doppelklicken, was weiß ich, alle Synchrondienste eingetragen und dann Stopp oder beenden oder wie auch immer.
Ja, und spätestens nach 4 Stunden, wenn sie dann nicht wieder online sind, bitte wieder online schalten, ja. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Du kannst mir da gerne was schreiben, wenn du möchtest. Also ich habe da keine Ahnung von.
Okay. Ja, also ist ja nicht viel, es sind 2 Befehle oder 3. Mehr ist es nicht.
Alles kein Problem. Bei meinem Glück. Einmal ausgeführt und dann, dann zieht sich der Bildschirm zusammen, die Tastatur dreht sich nach innen und die Festplatte explodiert. Naja.
Ja, oder du hast einen Log-Bildschirm und dann kommt so im Blinken der Schrift NSA upload now.
Das würde auch funktionieren, ja.
Gut. So viel dazu. Ich hoffe mal, dass wir das heute wieder in gewohnter Form raushauen, zur gewohnten Zeit. Schauen wir mal. Ansonsten war meine Woche natürlich wieder total grausam. Ich habe es mal genannt, Stress auf Arbeit nimmt kein Ende, denn momentan, es ist die Hölle. Ich habe ja ein bisschen für mein System Werbung gemacht und so, also intern bei uns auf Arbeit. Und jetzt springen alle auf den Zug auf und jeder will der Erste sein. Und nachdem ich der einzige Mensch bin, der wo das halt kann, konnte ich auch nicht mal irgendwie sagen, okay, und jetzt bleibe ich mal ein paar Tage daheim und kuriere mich aus, weil das hat mich alles wieder pressiert, ne? Wie es halt immer so ist.
Ja.
Und ja, hab gut zu tun. Die Woche ist auch für mich so sagen schnell rumgegangen. Ich habe am Freitag schaue ich dann so auf die Uhr um 12, wie schon wieder Wochenende. Dann habe ich erstmal registriert, dass die Woche rum ist. Also, jetzt ohne Witz, das war richtig. Oh.
Ja, sowas könnte mir, glaube ich, nicht passieren.
Echt, du gehst auf Arbeit, fängst irgendwas an und dann schaust wieder auf die Uhr irgendwann. Dann ist schon wieder 12:30, waschst du, denkst du, okay. Wenn du dich auf irgendwas halt los konzentrierst, sage ich mal, ne, dann da. Wie war es so schön in diesem einen Motorradfilm, der Tunnelblick. Naja. Wie gesagt. Und dann habe ich, also, das war ein geiles Problem gehabt. Oder das Problem nicht. Ich musste schnell eine Lösung haben und dann habe ich mir schnell was zusammengezimmert und zwar eine Quick and Dirty Lösung. Und zwar folgendes. Ich habe ja mein System laufen. Also das Produktivsystem und habe ein Testsystem. Und ab und zu, es ist ja so, dass das Testsystem lebt und sich da ständig neue Tickets reinkommen, ne, sich das ändert. Es
lebt.
Naja, halt, da passiert halt was drauf, ne?
Ja.
Das heißt, damit wird auch gearbeitet. Das heißt, es werden neue Vorgänge erstellt, ne, es werden Attachments hochgeladen, etc. Ne, es werden Kommentare geschrieben und
na gut.
Weil man mal damit arbeitet. So. Wenn ich dann irgendwelche Workflows etc. entwickle, habe ich da eine ganz coole Möglichkeit. Und zwar, ich kann hier mir die komplette Datenbank praktisch als XML über das System selbst rauslassen und später in mein Testsystem einfach rein importieren und bei der Einstellung oder bei der Möglichkeit, wo ich eben sage, ich importiere jetzt hier die komplette Konfiguration des Live-Systems ins Testsystem rein, habe ich dann noch die Möglichkeit, ein Häkchen zu setzen, wo ich dann sage, ja, importiere es rein, aber schalte mir den Mail-Server ab.
Mhm.
Nicht, dass dann aus dem Testsystem E-Mails an die Mitarbeiter gehen und die meinen, das ist dann aus dem Produktivsystem. Verstehst? Dann lässt du durcheinander kommen.
Ja,
ne?
Schon so ein bisschen, ja.
Na, und weil es kann ja sein, dass sich jemand den Filter gesetzt hat, zum Beispiel, zeige mir alle überfälligen Vorgänge oder zeige mir, was weiß ich, jetzt schon abgelaufene Vorgänge und schick mir alle 2 Stunden eine E-Mail, falls sich da was tut. Ne? Zum Beispiel halt, ne, dass die halt mit E-Mails genervt werden, weil das nämlich sehr unschön, wenn sowas passiert. So. Und dann kann ich da ganz normal auf dem Testsystem entwickeln und was testen und das dann später eben, wenn das funktioniert am Testsystem, dann im Live-System nachziehen, das Ganze. So, jetzt ist es so, dass wir dem System, also meinem Live-System, eine neue Funktion, also eine bestehende Funktion mal eingesetzt haben. Und zwar, mein System kann ja nicht nur E-Mails verschicken, sondern auch E-Mails empfangen.
Ne? Nein.
Ja.
Ja, das Wahnsinn.
Ist halt ein Ticketsystem. Ne? Das heißt praktisch, wenn du jetzt an eine gewisse E-Mail-Adresse was hinschickst, dann wird da draus ein Ticket erstellt. So, und wie funktioniert das Ganze? Mein System schaut halt jede Minute einmal in dieses Postfach rein und wenn da eine neue E-Mail drin liegt, dann nimmt er die und macht daraus ein Ticket. So, jetzt haben wir ja das Problem, wenn ich mir die komplette Konfiguration als XML herauslasse und in mein Testsystem wieder einspiele, habe ich ja die Möglichkeit zu sagen eben, dass er mir den Postausgang deaktivieren soll. Leider Gottes gibt es keine Möglichkeit, zu sagen, er möge mir doch auch bitte den Posteingang deaktivieren. Mhm. Weil würde ich das nicht machen, würden alle zwei Ticketsysteme, einmal das Live-System und einmal das Testsystem, aufs gleiche Postfach schauen. Und je nachdem, welches Ticketsystem jetzt schneller ist, holt sich dann die nächste E-Mail.
Und okay, dann also wird nichts auf dem Server gelassen, sondern wird wirklich ins System reingezogen.
Richtig, richtig. Also oh, E-Mail ist dann weg.
Sehr schön.
Hm. Und ja, das ist ein ziemlicher Vorteil, weil ich kenne zum Beispiel den Fall von Leuten, die benutzen OTRS zum Beispiel. Das ist auch ein Ticketsystem, Open-Source-Ticketsystem. Und das ist jetzt so, dass dieses OTRS praktisch in den Posteingang reinschaut, sich die, also alle ungelesenen E-Mails holt und die, wo er sich dann geholt hat, die bleiben im Postfach drin und werden als gelesen markiert. Mhm. Das hat leider Gottes den Nachteil, wenn man das mal 2-3 Jahre macht, hat man auf seinem Exchange-Server eine riesen Datenbank mit Attachments etc. und irgendwann fliegt er dir mal um die Ohren. Mhm. Zumindest haben die Kollegen momentan das Problem.
Okay.
Ja, weil halt Exchange-Server, also E-Mail-Server, nicht für eine Massendatenhaltung gedacht ist. Ne? Aber gut. Auf alle Fälle habe ich halt das Problem, dass ich halt den Posteingang nicht deaktivieren kann beim Importieren, sondern müsste jetzt jedes Mal händisch dann das XML, also erstmal die ZIP-Datei einpacken, dann die XML-Datei aufmachen, mir dann aus den knapp paar 10.000, 12.000 Zeilen Code mir dann die richtige Stelle erstmal raussuchen und da eben dann den E-Mail-Server rauslöschen, na, und solche Geschichten halt. Und das Ganze dann wieder als ZIP packen und dann so Geschichten halt machen. Mhm. Dann wieder als ZIP packen und hochladen und solche Scherze. Und das maxt am doch. Ich würde es rausimportieren und reinimportieren mache ich am Tag bestimmt ja, so 7-8 Mal. Und da habe ich mir jetzt einfach mal schnell ein Dirty Script geschrieben, also Notepad++ aufgemacht. Und ich komme ja mehr so aus der Linux-Ecke und bin ja eigentlich, also in Shell-Skripten, in der Bash war ja nicht immer ziemlich gut. Und da gibt es halt auch coole Werkzeuge, wie Set zum Beispiel oder Org, wo man halt so Textmanipulationen machen kann. Sprich, man gibt jetzt eine Datei an und dann macht halt das Programm, das Set macht halt die auf und sucht nach einem gewissen String und sage halt dann Suche und Ersetze. Ne? Im Endeffekt okay. Suche mir dann den E-Mail, also den Servernamen vom Postfach und ersetzt den durch nichts, dass es leer ist. So.
Ja.
Und das ist unter Linux, wenn man es weiß, ein Einzeiler, sage ich mal. Nachdem das Ganze hier unter Windows läuft, und ich ja lokal auch mit Windows 7 arbeiten muss. Es ist halt so, dass ich von der Batch-Programmierung, beziehungsweise was halt bei Windows so unterwegs ist, wenn wirklich viel Ahnung habe. Und da habe ich mir jetzt ein wenig umgeschaut. Wir hatten zwar mal in der Schule ganz am Anfang 2-3 Stunden mal Batch-Programmierung, aber das ist ewig her. Und wenn du das so nie brauchst, ne, ich meine, das ist zwar nicht schwer, aber du musst da trotzdem erstmal wieder reinkommen und erstmal wissen, was ist denn überhaupt möglich, ne?
Ja.
Und da habe ich mir dann praktisch mich immer schlau gemacht. Und es geht ja gar nicht so wirklich mit der normalen Batch, dass du hier so suchen und ersetzen magst, so wirklich. Oder, okay. es geht, beziehungsweise ist halt sehr unperformant und so. Wo es gehen würde, wäre die PowerShell, weil die PowerShell, machen wir uns nichts vor, ist ja die billige Kopie der Linux Bash. Aber das ist ein anderes Thema, aber mit PowerShell habe ich genauso wenig noch nie was gemacht. Aber jetzt habe ich da was gefunden, weil ich brauche dir ja möglichst schnell eine Lösung. Und zwar, der ein oder andere aus dem ja, gehobenen Alter wird sich ja bestimmt noch an Visual Basic erinnern, oder?
Oh Gott, keine Ahnung.
Und da habe ich hier so auf einer Website so ein cooles Skript gefunden, so Suchen und Ersetzen Skript. Im Endeffekt gibst du ein, was du suchst und gegen was du es halt ersetzen willst. So. Aber das Ganze nur genau einmal. Und wenn ich jetzt keinen Bock habe, mich auch noch mit Visual Basic auseinanderzusetzen, starte ich halt das Skript dreimal hintereinander mit unterschiedlichen Werten. Aber okay, funktioniert. Dann habe ich mal noch schnell Sevensip Portable runtergeladen, auch in den Ordner reingeschmissen, wo ich dann ansteuere, damit er mir dann praktisch danach wieder einen Zip draus macht. Und das Ganze schaut jetzt im Endeffekt so aus, dass ihr euch das mal vorstellen könnt. Ich habe einen Ordner und in dem Ordner schmeiße ich praktisch das Backup als XML rein. Das ist praktisch eine ZIP-Datei, die ist dann mit dem heutigen Datum und Uhrzeit praktisch .zip. Und die schmeiße ich dann da rein. Und dann starte ich praktisch nur noch das Patch-File. Und dann wird dann praktisch erstmal geschaut, ob denn überhaupt noch ein älteres, was ich vorher erstellt habe, drin liegt. Und wenn ja, wird es gelöscht. Dann wird automatisch das ZIP-File entpackt. Danach wird das ZIP-File gelöscht, weil das brauche ich ja nicht mehr. Dann wird praktisch diese XML-Datei aufgemacht. Dann werden die drei Skripte gestartet, wo dann praktisch nach gewissen Werten suchen und ersetzen. Danach wird die zwei XML-Dateien werden wieder gezippt und werden dann, aber soweit bin ich noch nicht, das ist dann was, wenn ich mal Zeit habe, automatisch auf den Server verschoben. Und das Ganze dauert 3 Sekunden. Ist geil, oder?
Nicht schlecht,
ja. Ich finde das geil. Aber das ist, aber so die Lösung, wie ich es halt gemacht habe, ist halt sehr unschön und wirklich dirty halt, ne? Ja. Darum habe ich es echt wieder bereut. Am Mittwoch, scheiße, ich habe doch mal gesagt, ich will da mal mit Python auffangen und so, aber bin halt da nicht dazu gekommen, so wirklich, ne? Weil Python wäre halt cool gewesen, weil da hätte ich ja auch die Linux-Tools unter Windows, sage ich mal. Wo ich dann eben sagen könnte mit Z und dann hätte ich mal einen Einzeiler geschrieben und dann wäre es gut gewesen, ne? Naja. Aber ist echt cool. Und bin froh, dass das funktioniert. Und ja, ist natürlich verbesserungswürdig, klar. Auch sehr unschön, aber es funktioniert. Und das war jetzt erstmal das Ziel. Das nächste Ziel ist dann eben, dass man es vielleicht ein wenig sauberer hinbekommt oder dass ich es eben nachmache in Python halt dann. Beziehungsweise muss man das ja immer so machen, dass du das auch deinem Nachfolger oder einem Kollegen auch einfach so rüberziehen kannst, auf die Platte hauen kannst und dann funktioniert es auch bei ihm. Es sind ja immer so die Geschichten, dass es bei dir läuft und wenn es sich dann weitergeben muss, ja, pff, ne, warte mal. Ne? Mhm. Und so liegt der Ordner bei mir auf C einfach. Und nachdem ich ja die portablen Apps benutze, da, dieses portable 7-Zip, muss ich ihn praktisch bloß im Ordner auf C hauen und dann einen Shortcut auf dem Desktop halt zum XML-Cleaner habe ich das Ganze genannt und dann passt es. Zack. Ja. Ja, und dann abends, so wie dann meistens immer noch, wird ein wenig Support gemacht. Das mal beim Podhorst. Kennt ihr bestimmt, der Podcaster. Der zieht ja momentan mit seinem Blog um. Und nochmal kurz unterstützt dabei. Das waren dann so die Abende, was ich verbracht habe. Dabei immer noch schön die Erkältung auskuriert. Der Nachtzug schreibt gerade, Python ist aber nicht standardmäßig bei Windows dabei. Ja, das ist richtig. Du musst ja natürlich schon, also die Language runterladen und installieren. Aber drum eben auch, dass das halt ja portabel ist praktisch. Aber ist ja jetzt eben mit Batch gemacht, damit ich es einfach in die Hand drücken kann, damit das ausführen kann. Aber Python finde ich halt trotzdem sehr mächtiger. Es ist halt einfach mächtig, Python. Und ich habe mich damals schon in irgendeiner Folge mit dem Görg drüber unterhalten und gerade so als Systemadmin oder so macht das natürlich Sinn. Aber ich mache ja auch nie, ich bin so Application-Admin, sag ich mal, für meine Applikation eben. Und da richte ich mir halt das einmal ein und dann läuft es halt, ne? Aber mit Python könnte ich halt dann auch so Scherze machen wie Systemmonitoring, könnt den Server anpingen. Im Endeffekt lauter Sachen, wo halt sehr einfach in der Linux-Shell zu realisieren sind, sind halt bei Windows mit den normalen Bordmitteln, wenn wir jetzt mal die PowerShell ausblenden, also nur uns das Batch anschauen, sehr schwierig rein zu programmieren, beziehungsweise zu schreiben, zu skripten. Die PowerShell ist natürlich sehr mächtig, klar. Aber warum soll ich mir jetzt halt die PowerShell aneignen, wenn ich dann Python nutzen kann und Python-Plattform unabhängig nutzen kann? Das ist ja das Schöne. Python ist ja so wie Java, wo ich sage, ich installiere einmal die IDE drauf, die IDE, halt die Sprache halt an sich, das Sprachpaket, so wie man halt Java installiert, damit halt gewisse Applikationen laufen, installiere ich halt da Python und dann läuft es halt in dieser virtuellen Umgebung, ne? Und kann halt die Befehle einmal auf Windows nutzen, einmal auf Linux und wahrscheinlich auf dem Mac auch, ja. Also von daher ist man halt eben plattformunabhängig. Das ist halt das Schöne. Ja, wie gesagt, den Podcast geholfen.
Ja, ich kann da nicht allzu viel zu sagen. Ich habe da keine Ahnung von.
Okay. Ja, aber so Sachen, ich weiß nicht. Du würdest dann viel mit Dokumenten machen oder so, oder was? Zum Beispiel, wenn du halt eine Geschichte hast, wie ich jetzt eben zum Beispiel mit Suchen und Ersetzen oder so, dann macht man ja standardmäßig sein Notepad Plus auf oder was und sucht und ersetzt das Ganze. Aber wenn man das ständig machen muss, und zwar immer das Gleiche, ne, dann bietet sich halt ein Skript an. Ne?
Ja, klar.
Solche Sachen halt. Aber wo Skripten? Hier haben wir mal wieder mit dem Planet Kai. Der hat sich da in der Pod-Wiki eingenistet, habe ich das Gefühl, weil der fast jeden Abend da ist.
Kein Zuhause.
Ja, aber das ist doch schön, ne? Dafür ist er ja da. Dann habe ich jetzt auch mal ein kleines Backup-Skript eben über Batch geschrieben. Im Endeffekt ein simples X-Copy, beziehungsweise Robocopy. Skript, wo man halt dann praktisch gewisse Ordner immer von A nach B kopiert und praktisch schaut, wenn im Quellordner sich eine Datei geändert hat. Zum Beispiel ist ja das Schöne, wenn du jetzt halt ein Textdokument hast und du erweiterst es, dann erkennt es praktisch auch Xcopy und ändert es dann auch auf deiner Sicherung. Mhm. Und wenn du eine Datei löscht bei dir im Ordner, dann löscht er das dann auch in der Sicherung und ja, synchronisiert sich halt immer praktisch. Ist halt nicht schlecht. Und läuft halt im Hintergrund und ändert auch nur das, was sich verändert hat. Also er kopiert nicht jedes Mal, sondern nur das, was sich verändert hat. Ist halt auch nicht schlecht. Und Tim, ich weiß nicht, ich habe mal dein Video kurz überflogen gehabt, wo du gesagt hast, du hättest gern irgendwie eine Aufgabensteuerung oder sowas. Eine Zeitsteuerung, dass irgendwas ausgeführt wird.
Ja, das hat sich aber im Grunde erledigt, denn ich habe da was gefunden.
Das heißt Aufgabenverwaltung, ne?
Unter Windows. Nee. Oder heißt die Aufgabenverwaltung, warte.
Englisch wäre es
gleich. Aufgaben planen.
Oder Planer, ja, genau.
Ja, ja, genau. Ja, damit habe ich mein Problem auch gelöst bekommen, ja.
Macht mal dort runter. Es macht mal unter Windows dort runter.
Ja, ja. Ja. Funktioniert.
Also mal beim Kai jetzt zum Beispiel auch so eingerichtet, dass dann jeden Sonntag um 12 oder was wird dieses Batch-Skript gestartet halt.
Ja.
Und läuft dann auch im Hintergrund, das bekommt man dann gar nicht mit und dann macht er das halt.
Mhm.
Kann man natürlich auch manuell anstoßen, klar.
Naja.
Dann, wenn wir gerade bei Backups sind, dann habe ich eine neue Datenbanksicherung eingerichtet für seine Blogs. Das wurde dann automatisch auch passiert. Dass dann jeden Mittwoch um 10 Uhr oder was wird dann automatisch von seinen Datenbanken vom Blog immer ein Backup macht. Auch ganz praktisch. Ja. Das war, glaube ich, die Woche der Backups. Ja?
Backups kann man nie genug haben.
Ja. Naja, und dann kam mein Chef auch noch die Woche und ja, er hat noch neue Aufgaben für mich. Die, wo ich dann zusätzlich noch zu meinen alten Aufgaben machen kann.
Mhm.
Und dann bin ich ja schon mal verklickert, Master, du warst aber schon, dass ich momentan landunter bin. Und er hat gesagt, ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, gut, ist in Ordnung. Wenn ich das dann schon irgendwie hinbekomme, dann
ja,
bin
ja,
ich
das kriegst du schon irgendwie.
Ja, ja, das magst du schon, das passt. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Naja, und heute Abend war eigentlich geplant, dass wir auch Fasching gehen. Also die Clique Aber irgendwie hat sich das jetzt alles im Sand verlaufen und ich glaube, ich habe mir mein Kostüm umsonst bestellt. Naja. Weil alleine gehe ich dann da sowieso nicht hin. Und von daher werde ich mich dann gemütlich ins Bett hauen wahrscheinlich und werde dann noch ein paar Folgen Stargate anschauen. Ey, ich schaue ja momentan echt abends zum Einschlafen immer Stargate, ne? Es ist so cool. Es ist echt eine coole Serie.
Ja. Ja, Kumpel von mir hat sich die komplette Serie auf DVD geholt.
Okay.
Und ich glaube, die war noch gar nicht mal so teuer. Aber der ist da auch mittlerweile großer Fan von.
Ich habe gar nicht meine Amazon-Einkäufe aufgeschrieben.
Ich wollte gerade sagen.
Verdammt,
also,
das fehlt noch was. Okay, aber das
Geld hast du doch bestimmt auch ausgegeben.
Ja. Verdammt, habe ich es komplett vergessen. Gut, was habe ich mir denn gekauft? Ich poste jetzt mal in den Chat und später werde ich das noch nachtragen im Dokument. Und zwar eigentlich nicht viel. Bis auf mein cooles Kostüm, was ich eigentlich heute Morgen, also heute Abend dann anziehen wollte. Zack. Der Nachtzug hat der Potthorst in den letzten Tagen keine Episode veröffentlicht. Ich glaube nicht, weil der auf den Umzug wartet. Oh
Gott.
Das ist ja geil, he? Voll der coole
Elefant. Wenigstens hast du den rosa Elefant genommen. Oh, wei, oh, wei, oh,
wei. Ich finde das geil. Das ist ja cool. Ich finde den geil. Ja, und das nächste. Bei uns gehen sie ja jetzt vom Projektmanager von dem Wasserfall. Ja, im Prinzip gehen sie weg und sind jetzt voll auf Scrum und tja, what the fuck is Scrum, ne? Mhm. Und nachdem ich ja eine Applikation eben betreue, wo man demnächst auch so agile Boards machen und Kanban-Board und so Geschichten halt, ne? Wäre es vielleicht ganz interessant zu wissen, was denn Scrum überhaupt ist, wenn ich das Ganze schon einstellen und verwalten soll, ne?
Ja.
Das heißt, ich habe mir hier mal hier so einen kleinen Guide gekauft. Scrum Compact schimpfte das Ganze. Und ich habe mir das spaßhalber mal erklären lassen. Und ich habe festgestellt, mit Scrum ist hier Schluss mit lustig, ne? Und zwar, ich kenne es halt so aus dem Projektmanagement her. Naja, du hast halt einen Anfang und ein Ende. Hast halt deine Meilensteine und dann fängst du halt einmal an. Und wenn dann der Kunde kommt und sagt, er will, ja, wie schaut es denn aus oder so, dann kannst du eigentlich immer nur sagen, naja, so weit sind wir jetzt ungefähr, ne? Und so ja. Geschichten. Und bei Scrum ist es halt so, da hast also wenn du jetzt in der Softwareentwicklung bist, da hast du ja dann eine fest definierte Zeit und du kannst immer sagen, ich habe zum Beispiel, der Rico ist auch da, servus Rico. Ein Kurs, der 3 Tage geht, bist du Scrum, dann bist du Scrum Master. Der Kurs macht sogar Spaß. Naja, war es nicht so. Naja, schauen wir mal. Auf alle Fälle ist es dann so, dass du eine definierte Zeit hast, sagen wir 17 Uhr, und dann muss jeder Entwickler seit solch eingecheckt haben, ne? Und dann hast du um 17 Uhr ein lauffähiges System. Du hast immer um 17 Uhr ein lauffertiges Produkt. Das heißt dann praktisch, es läuft dann so ab, dass dann früh oder was trifft sich das Team vor dem großen Kanban-Board, ne? Und sagt dann, ja, und trifft sich halt mit den anderen Teams, entweder per Webcam oder so, und sagt, ja, hallo, wie weit sind wir denn? Es kann ja sein, dass ein Team in Ungarn sitzt, ein Team in USA, ein Team in Türkei oder was. Und dann werden die praktisch per Video zugeschalten, und dann ist jeder vor seinem Board. Dann sagt man also, ja, und wir haben jetzt das und das gemacht. Und dann darf dann praktisch der Entwickler, der wo am Vortag gesagt hat, er macht jetzt halt das und das und hat es auch gemacht, dann nimmt er praktisch dann seine Karte vom Kanban-Board und tut es halt von der Spalte Doing zum Beispiel ins Implementated oder was, ne? Und es ist dann so das Gefühl, ich habe was geschafft, weißt schon, ne? Okay. Weil du siehst ja als Entwickler oder als Büromensch sieht man ja eigentlich seine Arbeit so gar nicht, was jetzt eigentlich passiert ist.
Weniger.
Ich meine, damals in der Ausbildung zum Bäcker oder was, ich bin früh in die Backstube, da war die Backstube, war der Verkaufsladen vorne leer und wie ich dann gegangen bin, war der halt voll, ne? Da hat man halt gesehen, was man geschafft hat.
Ja.
Aber so, hier klickst du was, hier unterschreibst du was, hier machst du irgendwas und das war's dann, ne? Und was dann im Endeffekt passiert, naja. Und jetzt ist es halt so, weil ich gesagt habe, Schluss mit lustig. Und dann werden praktisch früh Aufgaben verteilt. Und da heißt es dann praktisch, und du machst heute das, und du machst heute das, und du machst heute das. Und ihr wisst ja, um 17 Uhr wird das ganze Ding eingecheckt. Und dann schauen wir mal, ne, dass du es bis dahin noch bringst. Was will man? Also da musst du dann wirklich immer total hier auf alles geben, jeden Tag wahrscheinlich, damit du das dann schaffst.
Ja.
Also, ja, der Rico schreibt gerade, das wurde vom Programmierer entwickelt, da sie nicht zum klassischen Projektmanagement halten, also nicht motzen. Ja klar, ich meine, ich möchte ja nicht motzen, aber ich stelle mir das halt sehr schwierig vor, weil jeder Entwickler ist auch nur ein Mensch und jeder Mensch ist nicht jeden Tag in der gleichen Verfassung. Es gibt einfach Tage, da bin ich motivierter und leistungsfähiger als an anderen Tagen. Und wenn ich da jeden Tag immer was aufgeplotzt bekomme und du musst das schaffen, ne? Bis da und dahin, da legt man doch am Fett und geht doch irgendwann am Zahnfleisch.
Tja, setzt schon ganz schön unter Druck, ja.
Ja, vor allem du wirst ja dann voll zum Buhmann, wenn du deine Sachen nicht schaffst im Team. Haben wir den wieder, ne? Ja, den Backlog, von dem haben wir auch schon gehört, aber ich glaube, das sind ja eigentlich mehr so Geschichten, wenn sich irgendwas verzögert. Also, wie gesagt, ich kenne mich bei Scrum noch nicht so wirklich aus. Ich kenne jetzt bloß das, was ich halt so gehört habe. Von daher, aber ich glaube, das Backlog ist doch die Geschichte, wenn man sagt, im Sprint 1 macht man das und das und wenn man dann irgendwas nicht schafft, dann kann man das halt ins Backlog schreiben und dann wird es halt irgendwie im Sprint 2 gemacht oder so. Aber wie gesagt, ich will mir noch nicht festlegen. Es war jetzt einfach mal das, was ich jetzt so gehört habe und ich stelle mir das halt trotzdem sehr schwierig vor. Wenn du da für einen Tag eine Aufgabe bekommst und dass du das immer schaffen musst halt irgendwie, ne? Das ist halt immer ein wenig, ja. Naja. Bin gespannt, ich werde das Buch demnächst auch mal lesen, wenn ich die Zeit finde. Ja. Oder der Rico unterrichtet mich. Dann machen wir da eine das Podcasting Live-Schulung in Scrum oder so. In der Pod-WG. Einzel ist frei, Getränke müsst ihr selber mitbringen. Gut. Genau. Und das war es eigentlich, was ich gekauft habe. Auf mein super GSI Outdoor-Becher war die immer noch. Voraussichtliche Lieferung Dienstag, 11. Februar. Scheint sehr begehrt zu sein, ja.
Dienstag, 11. Februar, okay.
Mhm. Bestellt habe ich es, ich weiß gar nicht, sieht man das? Oh. Zack, nee, sehe ich jetzt gar nicht. Doch, am 7. Aufgegebene Bestellung, 7. Februar. Ja. Okay. Na gut, das war so beide Wochen. Wie gesagt, mal schauen, was noch geht. Jetzt schaue ich mal kurz ins Teamspeak rein. Ah, der Muffel hat sich immer noch nicht eingeschlichen. Ja. Tim, wie war denn deine Woche?
Ja, wie war denn meine Woche? Nach dem, nach der Katastrophenwoche letzte Woche. Oh Gott, es war so furchtbar. Die Probleme gingen dann im Prinzip immer noch weiter. Und ich habe dann doch so irgendwie die Befürchtung, dass der SATA-Adapter, den ich mir da geholt habe, für die interne Festplatte, dass der irgendwie kaputt ist. Denn ich hatte immer wieder Probleme, dass die Platte nicht erkannt wurde oder zwischendrin verschwunden ist oder nach 5 Minuten erst aufgetaucht ist. Also ganz seltsame Sachen. Und da habe ich dann gedacht, komm, guckst du wenigstens mal nach so einer Festplattenhalterung, wo ich das DVD-Laufwerk austauschen kann, weil das brauche ich eh nicht und ich kann ja im Prinzip auch dann eine, wie heißt es, eine Halterung für das DVD-Laufwerk mir für extern einfach nochmal holen. Und ich war eigentlich der Meinung, da schon mal nachgeguckt zu haben und nichts gefunden zu haben. Das war so auch der Grund, warum ich mir den SATA-Adapter überhaupt erst geholt habe. Und nach 2 Minuten Amazon suchen, hatte ich dann plötzlich einen Riesenhaufen von den Dingern gefunden, die auch alle irgendwie anscheinend gepasst haben. Da war ich dann doch etwas irritiert und was soll ich sagen? Aha. Raiden, hörst du mich?
Ja.
Okay, Mr. L schreibt, der Stream würde manchmal aussetzen. Dann gehen wir mal einfach davon aus, es liegt an seinem Ende.
Mr. L ist schuld.
Ja, ja. Ich habe mir dann zwei auf Amazon bestellt. Einen günstigen und einen etwas teureren. Wobei günstig 14 Euro bedeutet und teuer 17 Euro. Also der Unterschied war jetzt nicht so groß. Aber ich wollte einfach mal zwei haben, falls der eine doch nicht funktioniert. Ja, was soll ich sagen? So, ich hätte ja überhaupt gar nicht mitgerechnet, aber es hat auf Anhieb funktioniert. Es war überhaupt kein Problem. Ich hatte ein bisschen Probleme, die Blende vom DVD-Laufwerk runterzubekommen, sodass es einen sauberen Abschluss letzten Endes im Notebook gibt. Und aber als die mal ab war und ich die auf den auf die Festplattenhalterung gepackt habe, ja, ließ sich ohne weiteres reinschieben. Es sieht aus, als wäre da weiterhin das DVD-Laufwerk. Man sieht nichts, es funktioniert wunderbar. Es sind ordentliche Geschwindigkeiten. Ich habe auch in einen meiner Videos, wie heißt es, Projekt 100, dafür benutzt und habe so den Aufbau, den Umbau ein bisschen dokumentiert. Und so hätte ich mir das eigentlich von Anfang an vorgestellt, als ich die SSD ausgetauscht habe. Wie gesagt, er hat sie direkt erkannt. Ja, und ich habe jetzt im Prinzip 120 Gig SSD als Systemlaufwerk, also was ich auch nur für Windows und Programme etc. nutze. Und da noch eine 320 Festplatte mit drin, die auch trotzdem angenehm schnell ist, jedenfalls einigermaßen, weil es ist wirklich eine gute Festplatte. Also da hat Lenovo keinen Billigrotz-Scheißdreck verkauft. Eingebaut und die macht halt auch 7200 Umdrehungen, das merkt man schon. So eine alte Festplatte. Aber gut, funktioniert. Wie gesagt, ich bin hellauf begeistert. Ich habe jetzt genug Speicherplatz in meinem Laptop. Große Medien lagere ich sowieso aus und von daher, es läuft, der startet schnell. Alles bestens. Ja, Samsung, lieber Mac, die Sam habe ich, hätte ich natürlich auch gerne gehabt, weil man ja so sagt, das sind so die besten SSDs. Nur 159 Euro war dann für mich definitiv zu teuer. Ich habe jetzt 65 Euro für die SSD bezahlt. Und das ist so ein Preis, den ich noch einigermaßen vertreten konnte. Und 120 Gig reichen im Prinzip mir auch da vollkommen aus. Also ich kann jetzt die HDD weiter benutzen. Ja, 256 Gigabyte, also die bräuchte ich auch letzten Endes gar nicht. Ich war auch kurz davor, mir sogar eine 60 Gig Platte zu holen, weil die als reine Systemplatte für mich erstmal vollkommen ausreichen würde. Jetzt habe ich 120 Gig und da gibt's eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, ja, nein. Kein Mac mehr. Sag ich jetzt so, natürlich nicht niemals kein Mac mehr, aber so die nächsten 1, 2, 3 hoffentlich Jahre hält das ThinkPad hier auch noch durch und ja, da bleibe ich erstmal hier bei. Vielleicht komme ich ja jetzt mal so langsam auf eine Glückssträhne und das Zeug läuft einfach mal durch. Ansonsten Thema bei mir diese Woche war noch so, okay, wie mache ich denn jetzt eigentlich mein Backup? Wer so uns schon länger verfolgt, der weiß, ich setze CrashPlan ein, einen Online-Backup-Dienst, bezahle ich 5 Euro im Monat, so um den Dreh rum, bisschen mehr, bisschen weniger, keine Ahnung, und habe im Prinzip ja 5 Dollar im Monat, also 4, keine Ahnung, 4,10 Euro, 4,20 Euro, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und da ist ein Computer mit drin, das ist halt mein Computer. Es ist Verschlüsselung mit drin. Und was viel wichtiger ist, es gibt keine Größenbegrenzung. Also ich kann da so viel draufpacken, wie auch immer ich will. Und das funktioniert echt gut. Der initiale Update, der dauert halt schon mal etwas länger, wenn man da so 60, 70, 80, 90, 100 Gig hochlädt. Ja, das kann schon mal seine paar Wochen dauern. Aber wenn das mal da ist, dann synchronisiert im Hintergrund das Programm immer wieder die Files, prüft die, gibt's was Neues, gibt's Veränderungen und synchronisiert die direkt mit dem Online-Backup. Ja, wie gesagt, damit bin ich echt sehr zufrieden. Das habe ich jetzt auch über den Mac auf den PC hier mit übernommen. Das war alles kein Problem. Und ich habe also die meisten und die wichtigsten Sachen schon mal online vorrätig. Jetzt will ich aber natürlich nicht nur eine Kopie haben, sondern ich will mindestens zwei Kopien haben und am besten eine, die lokal hier ist, dass ich nicht irgendwie mal 50 Gigabyte an Fotos oder sonst irgendwas runterladen muss, was dann natürlich auch wieder ewig dauert. Und ein RAID-System wäre natürlich perfekt. Nur so ein RAID-System ist auch wiederum schweineteuer. Also wenn ich mir eine Synology holen würde und selbst nur die zwei, also die, wie heißt das denn, zwei Bay, also wo ich zwei Festplatten reinbekomme, dann muss ich dann immer noch 300 Euro ausgeben, so Minimum. Raiden, weißt du es vielleicht?
Was denn?
Was so eine Synology kostet. So die kleinste Two Bay, die man bekommen kann. Ich gucke jetzt mal bei Amazon, Synology, 2Bay, okay, 134 Euro. Aber das ist dann noch rein die, wie heißt die Station, also die Disk Station, da muss man dann wiederum Festplatten für dazu holen. Ja, 609 Euro, MacDSum, da, nee, also das war es mir so auch nicht wert.
Ja, aber ich verstehe gar nicht, also klar, ich meine, NAS und so ist ja alles cool und dass ich hier gleich Streaming-Server habe und solche Worte, ne? Ist ja alles schön und gut. Aber wie viel Daten aufkommen, habt ihr jetzt auch einmal? Das ist ja.
Es geht ja eher ums Backup.
Naja, aber das schicke ich doch alles hier in meine Dropbox und gut ist.
Ja, die Dropbox kostet aber zum einen auch Geld und zum anderen musst du die manuell pflegen. Und das manuell will ich ja da raus haben. Dann, So ein richtig cooles RAID 5 System am besten, so richtig fett. Da kann ich dann Festplatten Hotswap machen, was auch immer. Hab dann im Grunde 8 Terabyte Speicherplatz und die sind dann redundant komplett gesichert auf genügend Festplatten. Und da gehen dann im Grunde keine Daten mehr verloren. Ich habe sie komplett lokal bei mir. Bin nicht aufs Internet angewiesen und das ist eigentlich so die, ja, sagen wir mal, die Ideallösung für sowas. Aber es ist halt entsprechend teuer. Weißt du, was ich meine?
Ja, was sind denn die Daten, die du da brauchst? Brauchst du die immer permanent oder brauchst du die nur ab und zu?
Na, in der Regel brauche ich sie nur ab und zu. Nur, was weiß ich, mir rauscht hier mal der Strom weg oder Internet rauscht weg und gleichzeitig geht mir noch eine Festplatte kaputt und keine Ahnung, Stromausfall für mehrere Stunden, ich bin irgendein Projekt am machen und dann muss ich an die Daten wieder drankommen, dann habe ich die auf jeden Fall vor Ort.
Ich will wieder unrealistisch hin, weil du hast keine Zeit für Projekte.
Ja, trotzdem will ich eine Sicherung auch bei mir hier lokal haben, um einfach sofort darauf zugreifen zu können. Und die Crashplan-Sicherung, die ich da halt habe, die ist dann, um vielleicht auch aus der Ferne mal drauf zugreifen zu müssen, wenn ich da was runterladen will, etc. Aber ich will eine Sicherung hier lokal haben und ich will eine Sicherung online haben. Einfach, dass ich auch zwei verschiedene Medien habe, die ich benutze. Einmal Festplatten und einmal Online-Backup. Und eins muss halt auch Offsite sein. So, also ich glaube, ich schon mal erzählt, dieses 3-2-1-Backup.
Ja. Also mein Backup-Prinzip schaut momentan so aus, wenn ich alle wichtigen Daten, die ich habe, die wo mir sehr wichtig sind, komme ich vielleicht auf 2 Gigabyte. Und der Rest ist einfach nur nice to have. Sorry einmal.
Ja, aber ich habe so ungefähr 50 bis 70 Gigabyte Fotos.
Ja.
Ungefähr.
Aber das sind halt so Geschichten, wo ich immer denke, okay, die sind in der Dropbox gut aufgehoben. Weil, also ich weiß nicht, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt. Ich habe einen Ordner in der Dropbox oder beziehungsweise einen Ordner in der Dropbox, den wo ich aber nicht lokal synke. Der ist zwar per Web-Interface erreichbar, aber nicht lokal bei mir. Und der heißt einfach nicht für Desktop. So. Und dann habe ich eben in diesem Ordner eine Ordnerstruktur, die heißt dann Videos, Filme, also das ist das Gleiche, also Videos, Fotos und Docs. Dann habe ich da noch einen TrueCrypt-Container liegen mit einem Gigabyte, den wo ich mir dann zur Not schnell holen kann, ne? Ja. Und ändern kann. Und dann habe ich einen Ordner bei mir lokal in der Dropbox, der heißt Upload. So. Aber wenn ich irgendwas habe, wo ich sage, okay, das will ich aufheben oder so, dann schmeiße ich das in den Upload-Ordner und lade es einfach hoch. Und dann liegt es bei mir praktisch in der Dropbox und dann verschiebe ich das einfach da rein und gut ist. Per Webinterface.
Ja, nur musst du ja dann im Prinzip zweimal ein Dateisystem pflegen. Man muss wissen, wo der ganze Kram ist. Und mit RAID oder mit Crashplan oder so, wie ich es jetzt hier zu Hause mache, muss ich das halt nur einmal machen. Und es werden die Daten halt entsprechend kopiert. Und ich habe sie auf jeden Fall zweimal gesichert. Also einmal die Originaldaten, da, wo ich mich eben sowieso drum kümmere. Und zweimal im Prinzip, wo ich mich nicht drum kümmern muss, weil es im Hintergrund weiterläuft. Ohne, dass ich irgendwas manuell verschieben muss. Ohne, dass ich nachher eventuell nachsuchen muss und nicht genau weiß, wo habe ich es hingepackt. Sondern es ist einfach eine Spiegelung von dem, was ich sowieso habe. Und finde ich deutlich einfacher, als nochmal ein extra Ordner auf in der Dropbox. Was weiß ich, ich hab meinen Fotoordner, den lasse ich über Picasa verwalten und der ist halt für die Fotoverwaltung auf jeden Fall sowieso mit ausgelegt. Aber in diesem Picasa-Ordner sind irgendwie, weiß ich nicht, 300 Ordner drin. Wie gesagt, ich habe irgendwas um die 50 Gigabyte und mehr Fotos. Und wenn ich dann den Ordner einfach in die Dropbox schiebe und es kommen mal wieder zwei neue Ordner dazu, weil ich neue Bilder importiere, wo komme ich dann an genau die zwei Ordner rein? Ich will ja nicht meine komplette Fotobibliothek wieder neu hochladen. Und
der Berfra schreibt gerade, Tim, wie ist das denn bei Crashplan? Kann man da einen TrueCrypt-Container reinladen, der inkrementell aktualisiert wird? Oder muss ich immer den ganzen Container neu hochladen?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Aber ich glaube, das ist eine TrueCrypt-Einstellung. Und zwar, da gibt es doch diesen Haken Zeitstempel setzen. Ich glaube, der muss raus, ne?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch da inkrementell geht. Weil TrueCrypt ja hingeht und die Daten im Prinzip komplett alle vorschreibt. Das heißt, nach außen hin sehen die Daten immer gleich aus. Nur in dem Container selbst ändern sich die Daten.
Also mit der Dropbox geht es zum Beispiel.
Ja.
Du musst halt eben das Häkchen beim Zeitstempel setzen rausmachen. Dann funktioniert es wunderbar. Und da werden ja auch nur die Sachen eben verändert, die du auch geändert hast.
Ja.
So. Aber das bringt uns doch schon wieder zu einem Dienst, ich weiß gar nicht, ob es den schon gibt, eigentlich sowas wie Auphonic, sag ich einmal. Du hast einen Dienst und du schickst dir deine Daten hin, wo du sichern willst. Und da hast du dann, so wie bei Auphonic, eine Art Template, ne? Und wenn du das dann hochlädst, dahin, dann sind da dein Dropbox-Account hinterlegt, dein OneCloud, dein SkyDrive und was der Teufel alles. Und dahin wird es dann überall hingeschoben, verteilt. Was will man?
Ja. Ja, das wäre cool. Dass der im Prinzip dass du von einem Punkt aus die alle Online-Dienste im Prinzip bearbeitest und dich eben, was weiß ich, ähnlich wie iOS nicht mehr ums Dateisystem kümmern muss, sondern das macht das Programm komplett von allein und verteilt am besten redundant die Daten auf drei oder vier verschiedenen Online-Backup-Diensten, Box.com, Dropbox etc. Wäre auch nicht schlecht. Ja.
Eine Anlaufstelle und die machen das dann, zack.
Ja. Von wegen, hast du die Daten unverschlüsselt auf meinem Rechner? Ja, weil ich momentan keinen Bock habe, neben der Windows-Anmeldung mich nochmal anzumelden, damit die Festplatte entschlüsselt wird. Es gibt ja mittlerweile ähnlich wie auf dem Mac Eine Verschlüsselung für Windows, wenn ich jetzt noch wüsste, wie die heißt.
So, die vom Board halt, aber ich glaube, die bekommst du nur bei der Enterprise oder ist die schon bei der Professional dabei?
Nee, die ist bei der Professional schon mit drin. Also okay. Ich habe das mal versucht. Es funktioniert im Prinzip ähnlich wie auf einem Mac. Nur integriert sich das, ich habe es jedenfalls nicht so direkt gefunden, integriert sich die nicht so in den Fingerprint-Scanner, den ich hier von Lenovo halt auch mit drin habe. Über den Fingerprint-Scanner mache ich, die Anmeldung auf Windows. Und da müsste es irgendwie mit reingehen, dass ich eine Anmeldung mache mit halt eben mit dem Fingerabdruck. Und dann wird auch gleichzeitig die Festplatte entschlüsselt. Wenn ich das hinkriegen würde, zumal es eigentlich mit der SSD immer noch sehr wichtig ist, weil da die Daten ja nie wirklich gelöscht werden. Selbst wenn man so ein Schreiben, Überschreiben mehrmals macht, können von der SSD die Daten immer noch relativ leicht wiederhergestellt werden. Von daher, gerade mit der SSD ist Verschlüsselung eigentlich sehr wichtig. Aber ich muss mich da mal näher mit beschäftigen. Wie gesagt, ich würde auch gerne dann zweimal den Fingerprint Reader einsetzen, dass ich einmal sage, okay, Anmeldung an Windows und ein zweites Mal jetzt bitte die Festplatte verschlüsseln oder umgekehrt, ist ja egal. Aber das habe ich noch nicht so ganz hinbekommen. Was die Daten angeht, genau, BitLocker. Danke, Wurstel, BitLocker war's. Was die Daten bei CrashPlan angeht, die sind verschlüsselt. Und zwar mit einem 448-Bit-Schlüssel, was eigentlich, glaube ich, ausreichen sollte. Ich kann ja mal auf CrashPlan, das ist auch in den Shownotes dann verlinkt, man kann auch sogar auf andere Computer backuppen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch zu meinem Vater sagen, ich glaube, das müsste ich auch mal machen hier, du hast doch da deine Fotos. Sicher die mal bei mir. Und ich kann den Ordner dann wiederum auf CrashPlan sichern, weil es dann über meinen Account geht. Also solche Sachen sind auch möglich. Externe Festplatten, egal wie viele, sind unlimited online storage, also ist komplett unlimitiert, egal wie groß, Minute-by-Minute Backups, also das Ding sieht wirklich innerhalb von Minuten, gibt's Änderungen und muss ich die jetzt hochladen, wie gesagt, 448-Bit Encryption, Online-Dokumentation, uninteressant, man kann die einzelnen die einzelnen Dateien sogar raussuchen, also man ist nicht unbedingt angewiesen auf nur diese, ich suche einen bestimmten Ordner, den ich mir zerschossen habe, ich bleibe jetzt mal bei meinem Fotobeispiel und muss dann alle Fotos wieder runterladen, sondern ich kann in einem Webinterface oder sogar auf einer mobilen App, kann ich in das Verzeichnis gehen, kann mit den Ordner oder sogar die Datei raussuchen, die ich haben will. Und das ist schon echt cool. Außerdem haben die mit dem 5 € pro Monat Plan, den ich hier habe, kannst du sogar hingehen und kannst eine Festplatte zu denen einschicken. Und das wird dann da online mit reingepackt. Also von daher, ich bin mit CrashPlan, bin ich echt extrem zufrieden. Da gibt's eigentlich bei mir überhaupt gar keine Probleme. So, wir haben wohl wieder Netzwerkprobleme. Raiden, hörst du mich denn noch?
Ja, ich höre dich super.
Okay, ist ja auch mal was Neues.
Ja.
Naja, und jetzt die Online-Backup-Seite, die habe ich ja. Wie gesagt, CrashPlan funktioniert super. Jetzt will ich aber, wie gesagt, noch eine Offline-Backup-Lösung haben. Ich will von möglichst jeder Datei 2 Kopien haben. So, jetzt habe ich insgesamt noch 3 externe Festplatten an dem Rechner dranhängen. Also ich habe intern die SSD und die alte Festplatte mit 300 Gig. Und hab da noch 3 externe Platten, 2 Gig, also 2 ein Terabyte Platten so rum und eine 500 Gigabyte Platte. Und jetzt will ich im Prinzip die Daten so verteilen auf diesen 3 Platten, dass wenn eine Platte abrauscht, ich deren Daten irgendwo auf den anderen beiden Platten noch habe und umgekehrt. Also, dass ich das Ganze ein bisschen verteile, dass ich nicht eine Backup-Platte habe, wenn die abraucht, sind alle Backups weg, sondern wenn eine Platte abraucht, sind deren Daten gesichert und nur ein Teil des Backups ist weg. Und es ist nicht zu fassen, aber Windows bzw. Microsoft bietet da tatsächlich ein Tool für an. Und ich habe das jetzt letztens zufällig im Podcast von Leo Laporte, nämlich dem The Tech Guy Podcast, gehört. Tech Guy ist so eine Radioshow, die er macht, samstags und sonntags in Amerika im normalen Radio und haut das halt immer noch auch als, als Podcast mit raus auf seinem eigenen Netzwerk twit.tv. Und da ging es eben auch um Synchronisation und Backup-Strategien. Und er kam dann mit dem Sync-Toy, also dem Synchronisationsspielzeug. Ich dachte erst, das ist ein Witz und das ist irgend so eine billig China-Bude, die da irgendwie in 2 Minuten was zusammengebaut hat. Nein, das ist ein von Microsoft bereitgestelltes Programm, was exakt das tut, wonach ich schon seit ewigen Zeiten suche. Nämlich im Prinzip so ein Poor Man's Raid, also so quasi, ja, okay, von Microsoft in China in 2 Minuten zusammengebaut. und das geht im Prinzip hin und ich kann Ordnerpaare zuordnen. Ich kann also sagen, okay, meine Bilder, die sich auf Festplatte A befinden. Ich mache jetzt einen Backup-Ordner auf Festplatte B und sag dem Sync-Toy, spiegel mir die Dateien von Platte A auf Platte B. Und es gibt im Prinzip 3 Möglichkeiten oder 3 Einstellungen, wie man das macht. Man kann eine komplette Synchronisation haben. Also das, was auf Platte 1 passiert, wird auf Platte 2 gespiegelt und umgekehrt. Also ich kann auf Platte 2 Änderungen vornehmen und die wird dann automatisch auf Platte 1 geändert. Ich kann so ein klassisches Backup machen, in dem Sinne, dass Platte A auf Platte B gespiegelt wird. Wenn ich aber Änderungen auf Platte B mache, werden die nicht zurückgespiegelt. Sollte ich aber Dateien auf Platte A löschen, werden die automatisch auch auf Platte B gelöscht. Und dann gibt's so die 3. Möglichkeit, was so das wirkliche Backup wäre, nämlich Löschen von Daten wird nicht auf die Platte B gespiegelt, sondern es werden nur neue Dateien auch auf Platte B wiederum gespiegelt. Und das ist im Prinzip exakt das, was ich gesucht habe. Wie gesagt, ich habe 3 Platten hier und da will ich so ein bisschen hin und her so weit kopieren, aber ohne mich um irgendwelche Dateistrukturen kümmern zu müssen, sondern die bearbeite ich ja schon mit den Originaldaten, die ich habe. Und SyncToy macht im Prinzip exakt das. Wie gesagt, der Name ist total hirnverbrannt. Ja, wie kann man so ein Produkt nennen? Aber es funktioniert, es macht exakt das, was ich mir gemacht habe. Und SyncToy selbst ist erstmal eine, ich sag jetzt mal, händische Sache. Nämlich, ich muss sagen, okay, starte jetzt die Synchronisation. Es gibt aber da die Möglichkeit, über das eben angesprochene Raiden, was haben wir gesagt, wonach wollte ich suchen? Moto irgendwas? Nee.
Kript so, Aufgabenplanung.
Ach ja, Aufgabenplanung, genau. Wie heißt es? Ja, Aufgaben planen. Und darüber kann ich im Prinzip sagen, so, nachts um 1 Uhr startest du bitte SyncToy, führst Befehl, der heißt -R. Es gibt nämlich SyncToy einmal mit der normalen GUI, aber einmal auch als Command-Line-Tool. Und es wird dann im Prinzip nachts um 1 Uhr das Command-Line-Tool gestartet. Es wird der Befehl -R ausgeführt und damit werden alle Synchronisationen angestoßen. Es wird komplett synchronisiert, danach beendet sich das Programm wieder. Und das ist exakt das, was ich gesucht habe. Und damit habe ich jetzt tatsächlich 3 oder jede Datei 3-mal, einmal die Original, also das Original, was ich bearbeite, Fotos, Videos, alles, was auf dem Rechner ist, etc. Ich habe eine Kopie online über CrashPlan, die gesichert ist, die verschlüsselt ist, die, wo ich auf jeden Fall immer wieder drauf zugreifen kann. Und aber zusätzlich noch eine Offline-Backup-Lösung über mehrere Platten hinweg, so dass, wie gesagt, nicht alles weg ist, wenn eine Platte abrauscht. Und das funktioniert jetzt komplett automatisiert. Ich lasse den Rechner sowieso in der Regel nachts laufen. Von daher, ja, da bin ich extrem zufrieden mit. Das hätte ich ehrlich gesagt so nie gedacht, dass ich das dann doch noch mal finde. Und alles bestens. Ich sehe hier auch gerade Free File Sync auf chip.de wird da noch mal empfohlen. Tja, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich es wirklich probieren sollte, weil ich habe jetzt eigentlich eine Lösung, mit der ich erstmal zufrieden bin. Von daher, ich werde jetzt erstmal so ein bisschen damit leben, aber ich halte mir das mal auf Halde. Und was haben wir hier noch? E-Sync oder pure E-Sync. Vielseitige Synchronisation, Backup-Profil, okay. Kostet das was? Muss ich jetzt einfach mal fragen. Sieht irgendwie nicht danach aus. Doch, kaufen. Chipboardmaster, Pure Sync. Kostet was? Ja, fast 20 Euro. Also ich bin jetzt wirklich nicht knickig, aber SyncToy macht exakt das, was ich gerne hätte, dass es macht. Von daher bin ich echt da sehr zufrieden mit und von daher viele Lösungen. Was ist RoboCopy?
Das hat jeder Windows-Rechner ab. Oh, lass mich lügen. XP, glaube ich, muss noch nachinstallieren und ab Windows 7 hat man das standardmäßig.
Okay.
Der macht im Endeffekt genau das, was dein SyncToy macht.
Okay.
Da gibt es zum Beispiel den Befehl hier, wo ich da gepostet habe, RoboCopy und dann eben welchen
Ach,
Ordner.
Da haben sie auch von gesprochen, ja. Ja.
Im Endeffekt, das haben wir ja vorhin im Chat geschrieben, dass das wahrscheinlich eine grafische Oberfläche ist für RoboCopy oder so.
Kann natürlich durchaus sein. Es kommt direkt von Microsoft und also hier steht doch letzten Endes gar nicht so viel dabei. Multiple Files. Functionality. Latest Synchronization Engine from Microsoft Sync Framework 2.0 provides better performance and robustness. New features and improvement. Ja, keine Ahnung. Also, wie soll das funktioniert? Und,
ja, das ist die Hauptsache. Es macht das, was es soll.
Ja, das tut es auf jeden Fall. Von daher. Ich kann Geld für ein Tool ausgeben. Ja, vor allem, wenn es da so viele gute gibt, die offenbar wirklich kostenlos sind. Von daher, also SyncToy ist jetzt fest in meine Backup-Strategie integriert, die jetzt endlich mal, naja, mehr oder weniger vollständig ist. Online-Backup, Offline-Backup, wirklich drei Versionen jeder Datei. Ich habe zwei Medien, nämlich einmal online und einmal Festplatte. Und eine sollte zumindest Offsite sein, das habe ich mit dem Online-Gedöns. Von daher passt das soweit. Dann bei mir, ich weiß jetzt, dass auf jeden Fall einer meiner USB-Hubs kaputt ist, obwohl er noch funktioniert. Das hört sich jetzt erstmal seltsam an. Er funktioniert in dem Sinn, wenn der Rechner läuft und an ist, dann werden alle Geräte an ihm dran erkannt und funktionieren. Aber irgendetwas stimmt dabei nicht, wenn er an dem Rechner angeschlossen ist. Denn er bringt irgendwie den Windows-Start durcheinander, sodass die Kiste nicht hochbootet. Zum Verrecken nicht. Ich habe schon 10 Minuten gewartet und es ist nichts passiert. Wie heißt es? Und keine Ahnung, was da los ist. Ich hatte vorher schon mal Probleme mit dem. Dann habe ich ihn eine Zeit lang abgeklemmt, dann ging er wieder. Dann habe ich auf Windows 8 abgegradet und habe die SSD ausgetauscht. Und jetzt habe ich wieder das Problem. Also beim Windows Start muss ich den abziehen und muss dann den Rechner erst hochfahren, stecke ihn dann wieder dran, dann funktioniert es tatsächlich. Mein Mikrofon zum Beispiel ist damit angeschlossen. Wie gesagt, eine etwas seltsame Geschichte, aber ja, doof. Ich habe jetzt mal auf Amazon mal wieder geguckt, was gibt's denn da an USB-Hubs? Da ich ja jetzt auch USB 3.0 hier an dem Rechner habe, hätte ich natürlich auch gerne einen USB 3.0-Hub. Und da wäre jetzt einfach mal so die Frage in Anführungszeichen, Runde. Wie sieht's denn aus? Habt ihr da Tipps? Habt ihr was im Einsatz? Könnt ihr da etwas empfehlen?
Zu was?
USB-Hub.
Hm.
Also USB-Hub 3.0 mit USB 3.0. Ich habe jetzt hier einen gesehen von Anker. Anker hatten wir ja schon des Öfteren mal.
Ja.
Und einen von CSL, was mir jetzt irgendwie so gar nichts sagt. Der eine kostet 39,99, das ist der von Anker, und 34,85 für den von CSL. Ich glaube, für den geringen Preisunterschied würde ich dann doch eher 40 Euro ausgeben. Auf der anderen Seite 40 Euro sind natürlich schon eine Menge Holz. Da frage ich mich dann, ob ich nicht erstmal den einen USB-Hub, den ich jetzt hier noch habe, dran lassen soll. Auf der anderen Seite ist natürlich immer so ein bisschen die Angst auch hinten dran, das Ding zerschießt dir irgendwann entweder Geräte, die da dran hängen, oder den USB-Port, an dem es am Rechner anhängt. Ja, von daher ein bisschen doof. Also wenn, dann soll der auch bitte aktiv sein, also kein passiver, denn ich hätte schon gerne einen mit 7 Ports, weil ich doch schon einiges an dem Laptop tatsächlich dranhängen habe. Und ich habe im Prinzip so 2 7er USB-Hubs. Das ist der von Anker.
Eigene Stromversorgung oder was?
Ja, genau. Also soll eine eigene Stromversorgung auf jeden Fall haben. Und dann packe ich den von CSL hier noch mal rein. Wo ist der Link? Da. So, das ist der von DSL. Ja. Das ist echt ein bisschen doof. Das ist ein Axis. Tobi schreibt in den Chat, den Axis verwende ich selbst. Ah, okay. Den Link gar nicht gesehen. Okay. 82 Euro. Oh, leck mich am Arsch. Hui. Ja, allerdings stolzer Preis.
Hier ist doch ein ganz guter mit einer coolen Bewertung auch. Und da kannst du gleich. Warte mal, ist der GC. RGV.
Sagen wir mal, der sieht natürlich auch schon sehr cool aus, der von Axis. Direkt auch zum Dranschrauben, weil ich habe die USB-Hubs unterm Schreibtisch, was sehr angenehm ist, weil dann auf dem Schreibtisch nicht so viele Kabel rumfliegen. Aber 82 Euro ist natürlich heftig.
Ja, der hier, der kostet hier 38,97. Da hast du einen 10-Port-Hub.
Okay. 34 Bewertungen, 4,5 Sterne, sieht eigentlich sehr gut aus, ja. Auch nicht schlecht.
Ich habe jetzt gerade mal geschaut, es gibt ja auch schon die Amazon Classics, ne? Aber es ist allerdings noch USB 2.0 gewesen.
Mhm.
Aber der war auch günstig und hat gut ausgeschaut.
Ja. Auch interessant. Packe ich mal in den Einkaufswagen einfach rein. Mal schauen. Ah ja, das ist so ein, hat sich das Fragen doch schon gelohnt. Die Merkliste. Tja. Vielleicht bekomme ich ja doch irgendwoher noch mal ein bisschen Geld und dann werde ich mir den doch für 82 Euro holen.
ja, aber Aussehen ist nicht alles. Jetzt kommt schon wieder der Mac-Mensch bei dir durch, weil es halt schön ausschaut.
Es ist ja unterm Schreibtisch, also so ist es nicht.
Ja.
Nur, also ich glaube dem Tobi da auf jeden Fall, dass es so der Industriestandard ist. USB 3.0 Geräte habt ihr denn, dass man dafür schon USB-Hubs braucht? Ja, ich will den Kram halt nicht obendran auf den an den Laptop dran stecken. Ich habe ja drei USB 3.0 Schnittstellen und eine USB 2.0 Schnittstelle. Jetzt habe ich momentan 2 7er USB-Hubs dran. Der eine ist voll, weil da 2,5 Zoll Festplatten dranhängen. Zwei Stück, die brauchen einfach zwei USB-Ports. Es ist noch eine dritte externe USB-Festplatte dran. Ich habe Keyboard, Maus, den Drucker, das Mikrofon, die Webcam, das Handy etc., das iPad, das sind alles Sachen, die müssen halt da irgendwie dran und ich will das halt nicht oben auf dem Schreibtisch anschließen, sondern ich will meine USB-Hubs haben und das, was sowieso dran bleibt, das ist halt schön unterm Schreibtisch versteckt und ich brauche oben nur einen einzigen Stecker reinzuziehen und dann, wie gesagt, einer ist sowieso komplett voll und bei dem anderen sind in der Regel so 4 bis 5 Ports immer noch frei und da kann ich dann ein- und ausstecken, wie ich will. Und wenn ich mir jetzt einen neuen USB-Hub holen würde, dann würde ich mir keinen 2.0er USB-Hub mehr holen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe im Grunde bis jetzt gar nichts, was ich per USB 3.0 anschließen würde. Aber wie gesagt, es macht trotzdem keinen Sinn, da jetzt einen USB 2.0 Adapter sich zu holen. Wenn dann direkt 3.0 und wenn ich dann 3.0 Geräte habe, dann werden die daran angeschlossen. Dann wird dann irgendwann in der Zukunft das Ganze umgebaut. USB 3.0 kann aber auch Bluetooth stören. Im Ernst? Das habe ich jetzt noch nie gehört.
Das wird immer irgendwas.
Andersrum würde mir vielleicht würde vielleicht einiges erklären. Okay. Interessant, habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gehört. Ja, dann habe ich noch 2 schnelle Themen, sonst wird es ja doch wieder zu spät. Und zwar, ich benutze jetzt oder habe gestern angefangen, mal wieder Auphonic für meine Videos zu benutzen. Ich habe es ja einmal Raiden, ich glaube, die rechte Alt-Taste und die Slash-Taste, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Na, egal.
Dann macht deine Pipe.
Kam bei Bits und so. Was kam bei Bits und so?
Hier kopiert. Boah, ist der, ey. Oh, für den Hörer, der wohl jetzt weiß, worum es geht. Ich habe ja mal in den Chat geschrieben, wie mache ich auf der tollen Apple-Tastatur eine Backslash? Ja, toll. Die Hölle, ne? Wahrscheinlich schieße gleich wieder irgendwas ab.
Ja.
Das ist das, wo ich für ein kaltes Batch-Script geschrieben habe. Da habe ich immer gesagt, und jetzt musst du wieder ein Backslash machen. Und jetzt mach mal ein Backslash. Dann habe ich wieder geschrieben, mach mal ein Backslash.
Okay. Ja, ist manchmal nicht so einfach. Auf der Windows-Tastatur sieht man wenigstens, wo man den Backslash machen kann. Aber ich glaube, auf der Apple-Tastatur sieht man das nicht. Das ist irgendwie richtig, so eine Steuerung-Alt-Geschichte oder irgendwie sowas. Und manchmal nicht so ganz einfach. Wie gesagt, Auphonic benutze ich jetzt auch wieder für das Video, weil es immer so eine Sache ist, die den Ton auf ein ordentliches Maß zu bekommen, weil ich halt nur schwer einschätzen kann, ist das Video jetzt laut, ist es zu leise, passt es so und so weiter. Und bei Auphonic wird halt das auf ein möglichst optimales Maß insgesamt angehoben, schrägstrich abgesenkt. Von daher lasse ich die Videos da jetzt durchlaufen. Und zusätzlich, wenn ich so eine Geschichte mache wie der Screencast mit dem Festplattenumbau, dann habe ich einmal übers Mikrofon aufgenommen, habe einmal über die Kamera aufgenommen und da ist der Ton natürlich schon deutlich unterschiedlich und habe damit über Auphonic die Möglichkeit, Hintergrundgeräusche, Störgeräusche ein bisschen rauszufiltern und die verschiedenen Aufnahmequellen werden aneinander angeglichen, sodass es eine insgesamte Lautstärke hat und von daher Auphonic benutze. Auphonic gibt es jetzt übrigens auch offline. Sie haben tatsächlich jetzt ein Offline-Tool zur Verfügung gestellt, der aber auch erstmal nur den Leveler anbietet, also der die Sprache und die Musik und die verschiedenen Quellen gegeneinander angleicht und dann auf eine insgesamte Lautheit hochregelt oder auf eine definierte Lautheit hochregelt. Also so Geschichten wie Rauschunterdrückung, Hintergrundgeräusche, die sind da noch nicht mit drin, aber ich gehe mal davon aus, die werden da noch eingebaut. Der Das Ganze kann runtergeladen werden und dafür ist dann aber eine kleine Gebühr fällig, kann ich natürlich auch verstehen. Die Discounted License kostet 60 Euro oder 80 Dollar und interessanterweise 280 Euro oder 380 Dollar. Also das ist schon ganz schöner Unterschied. Also die Discounted License sind 60 Euro. Ich denke mal, das ist angemessen für das, was das Tool wirklich kann. Wer schon mal einen Podcast durch Auphonic durchgejagt hat, es ist definitiv das beste Tool dafür. Da gibt's gar nichts. Die kleine ist halt non-commercial, personal use for a single user, aber reicht ja im Prinzip aus. Die Commercial License ist up to 5 users, also 5 Leute können diese eine Lizenz benutzen. Und wenn die jährlichen Einnahmen aus dem, was da hinten rausfällt, 15.000 Euro bzw. 20.000 Dollar überschreiten, das finde ich eigentlich soweit sehr fair. Also ich kann auch Auphonic wirklich nur wärmstens empfehlen, benutzt das, kann eure Podcasts nur besser machen. So, letztes Thema, Defiance. Ich habe mir jetzt letzte Woche das Xbox-Spiel Defiance geholt. Das ist so ein Online-MMO, mehr oder weniger Shooter, Third-Person-Perspektive. Es wird viel geschossen, es kann viel gesammelt werden.
Oh, Agro-Team, ja?
Bitte?
Der Agro-Team.
Ach was. Ja. Es ist wirklich ein cooles Spiel, spielt so ein bisschen in der Zukunft und Aliens sind auf die Erde gekommen, bla 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 bla. Jetzt wäre so mal meine Frage kurz in die Runde hier, Leute, wie sieht's denn aus? Spielt das irgendjemand von euch? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, da ist niemand mehr. Und das ist echt doof, weil so ganz alleine darum, ich bin immer dafür, alleine darum zu rennen. Aber man muss für das Spiel online sein und es gibt bestimmte Quests, da macht's relativ wenig Sinn, die alleine zu machen. Wobei, was heißt Quests? Es gibt da so die sogenannten Archenfälle, wo aus dem Weltraum Bruchstücke runtergeregnet kommen und man muss dann, was auch immer da rauskommt, im Prinzip mit mehreren Mann besiegen. Und das ist jetzt nicht so koordiniert, wie es bei einem Raid bei, weiß nicht, Warcraft oder sowas aussieht, sondern dass eher Baller auf alles, was sich irgendwie bewegt. Und von daher, ja, wenn da von unseren Zuhörern noch jemand ist, meldet euch mal. Ich würde gerne ein bisschen sehen, dass Defiance noch online gespielt wird.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist doch die Geschichte, wo sie auch eine Fernsehserie gemacht haben, ne?
Genau. Es gibt die Fernsehserie Defiance und die inspiriert so ein bisschen das Spiel und umgekehrt auch. Und ja, exakt das. Ist ein lustiges Spiel und Kumpel von mir spielt das, mit dem spiele ich das öfters jetzt mal online. Aber es ist halt momentan echt ein bisschen einsam und da frage ich mich dann schon, okay, bin ich wirklich zu spät eingestiegen? Und die Hochzeit ist vorbei und eigentlich kann man es jetzt mittlerweile auslassen. Oder ob da noch was kommt. Von daher, muss mal gucken. Gut, das war soweit bei einer Woche. Und, liebe Raiden, ich muss jetzt auch direkt aussteigen, denn meine Tochter ist aufgewacht.
Die traut sie.
Bitte?
Ja, die traut sie.
Ja. Okay. Ja. Ich beobachte hier sie schon und sie ist sich ein bisschen am Beschweren. Es sieht nicht so aus, als würde sie noch mal einschlafen, obwohl sie eigentlich viel zu wenig geschlafen hat. Aber gut, ja, das war's dann soweit für mich. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, ein schönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ja, Ray, ich hoffe, deine Aufnahme hält durch, weil meine kannst du ja dann erstmal weiter nicht gebrauchen. Jo, weil die schalte ich dann jetzt auch aus. Gut,
okay.
Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis denn, ciao.
Ciao.
So, Freunde der leichten Unterhaltung. Steht auch wieder öd. Gut, dann schauen wir doch mal. Dann kopiere ich hier noch schnell den Link rein. Zack. Siehst du? So. Ja. Ist natürlich jetzt total. Bin ich gar nicht darauf vorbereitet, aber okay. Das heißt, wenn noch jemand Lust hat, kann er jetzt gerne dazu stoßen. Die Hoffnung, dass der Muffelwuff noch dazukommt, kann ich mir ja wohl abschminken jetzt. Gut, übrigens habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, ich habe mir jetzt mal dieses Parallels Desktop mal installiert und mache hier gerade die Testversion, weil ich hier auf mein Windows nicht verzichten möchte, zum Skripten und zum Üben etc. Sprich, habe ich jetzt laufen, aber die 79 Euro, was das kostet, das ist ja ganz schön viel. Für eine Virtualisierungslösung, sage ich einmal, die wo unter Mac funktioniert. Ich habe mir mal dieses VirtualBox runtergeladen, aber das will bei mir per Du nicht laufen. Also, es hat genau einmal funktioniert und seitdem nicht mehr. Finde ich schon ein wenig krass. Und die Geschichte mit dem Dual Boot möchte ich eigentlich nicht machen. Aber es gibt ja anscheinend nur Parallels oder halt eben noch dieses VMware, aber ich denke mal, das wird sich im Preis nicht viel nehmen, oder? Schauen wir mal. Oh, Mac VMware. Ja? Fusion 6. Und Hyper-V. Super. Ja gut, ich meine, das VMware Fusion, das kostet halt nur 50 Euro statt 79. Frage, was ist da jetzt besser oder was bietet mir Vorteile? Konnte ich mir da vielleicht sagen? Ich kenne unter Machos nur Parallels. Ach, MacOS, ja. Ah, schön. Ja, Hyper-V, ja, läuft, klar, aber VMware ist halt einen guten ESX und dann, naja, ist halt eine Geschmackssache. Der eine kennt halt das und der andere kennt das. Das ist wie, wenn ich sage, Teamspeak langt mir, weil ich halt mit Teamspeak groß war und bin und andere sagen, die brauchen einen Mumble. Ne? Kann ich halt nicht nachvollziehen, aber das ist halt eine Geschmackssache und wie man es halt kennengelernt hat. Gut, dann gehen wir mal das Dokument weiter durch. Was haben wir denn da noch stehen? Filmserie der Woche. Aber natürlich nichts ausgefüllt. Und wie gesagt, ich bin momentan immer noch bei Stargate unterwegs. Beziehungsweise habe ich mal spaßhalber auch zwei Folgen vom Der Tatortreiniger angeschaut. Und also echt, Leute, schaut's euch an. Zumindest Folge 1 und Folge 2 waren ziemlich cool. Kann ich euch bloß empfehlen. Genau. Dann habe ich mir noch den vom Podcasten her die Woche habe ich natürlich mal in diesen Podhorst reingehört, beziehungsweise er hat ja noch einen Podcast und zwar den Oleg. Der eine Frage aus dem Chat, der Berfra, welche Staffel, von welcher Serie jetzt? Ach, die Sprechweisen waren das, glaube ich. Ne? Sprechweisen. Genau. Und zwar mal reingehört. Ist ganz eine nette Unterhaltung. Ich komme zwar nicht immer ganz mit, aber für das, dass ich dann das in der Arbeit höre und dass mir da die Leute was ins Ohr reinflüstern, kann man es eigentlich gut hören. Verlinke ich euch mal. Könnt ihr euch mal einziehen. Das ist alles wegen so Berliner Schnauze und so, das passt schon. Jo, genau. So. Und das war's eigentlich. Wir sind am Ende. Wollt ihr in der Chat noch Fragen? Dabei schaue ich mal in meinen Geldbeutel rein, ob das überhaupt aufgegangen wäre. Heute Abend. Ja, das geht auf. So. Boah, aber wir haben doch jetzt in Vorheim hier, haben wir doch jetzt so einen KFC, da können die auch mal hingehen und Hallo sagen, ne? Entscheidung, was wird er tun? Ah, morgen möchte ich auf alle Fälle mal ein wenig spazieren gehen. Oder ein wenig raus. Hoffen mal, dass das zumindest klappt. Ja. Der Berfra, du warst noch anonym bei den drei Vogonen. Ja, klasse. Halt nach der Nachtzug. Ja, stimmt, das hast getwittert, aber ich bin bei den Burgonen erst bei der... Leck, wo bin ich denn jetzt da? Ich bin jetzt da. Also Auphonic ist rum. Die Schleifsteine sind auch vorbei. Ich bin jetzt gerade beim... Kaufsucht. Bei der Kaufsucht bin ich jetzt gerade angelangt. Ja. Genau. Bin schon mal hier. Ja, die höre ich momentan, wenn ich auf Arbeit fahre und wieder heimfahre, weil ich die wahrnehmen möchte, und das kann ich ja am besten beim Auto fahren, weil unter der Arbeit, da ist mir total abgelenkt. Und warum der Stream spinnt, Leute, ich weiß es nicht, was da los ist. Vielleicht liegt es ja gar nicht an mir, vielleicht liegt es ja auch am Server vom Kirk, dass er da irgendwas macht, ich weiß es nicht. Die Einstellungen bei mir sind wie immer, und ja, bestimmt das Fritzbons WLAN, ja genau, geil. Nee, ich habe ja vor, über das Laptop hier auch einen festen Stream zu machen, weil ich ja auch einen V-Server habe, wo ich ja mal dieses Icecast installiert habe, wo ja dann auch schon die Landfunker drüber gestreamt haben. Also wer mal live eine Sendung machen möchte oder was, so spaßhalber mal, also nicht permanent, sondern muss mal ab und zu, um mal zu schauen, was denn der Server so hergibt, der muss ich gerne mal rühren, und dann könnt ihr da auch mal live was machen, wenn ihr Bock habt. Ja, dann streame ich euch, dann geht er einfach, ich habe in der PodWG schon an Streaming-Channel eingerichtet, mit einem speziellen Passwort halt, und mit dem kommt er dann da rein. Sobald ihr dann in diesem Raum seid, geht es dann schon live über den Server. Also müsst ihr gar nichts mehr machen. Sondern bloß noch los podcasten und Aufnahme drücken. Genau. Tja. Solange, wenn keiner mehr Fragen hat, hätte ich gesagt, beende ich das Trauerspiel und bedanke mich einmal ganz herzlich beim Tim.
Danke.
Oh, danke an den Chat. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Danke an die Kommentarschreiber, auch wenn es das mal nur der Pingback war vor Hörsuppe. Auch der Hörsuppe vielen Dank. An alle, die wo den Flatter-Button drücken, die wo an uns denken, wenn sie nachts schlafen. Und an alle, die wo unsere Folge runterladen. Tja, von daher, Leute, macht's gut. Euch nur ein schönes Wochenende. Und dann denke ich mal, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Und zwar nicht 1, 2, 3 Servus, sondern ein freundliches, fränkisches Ade.